Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Willkommen beim Wochenrückblick. Was hat uns diese Woche wirklich bewegt und aufgeregt? Die heftigste Diskussion löste zweifellos ESC-Sieger JJ aus. Er forderte den Ausschluss Israels vom Song Contest, erleichterte das Attentat in Washington, wo eben ein Aktivist ein jüdisches Pärchen vor dem Museum erschossen hat. Seither bebt die Republik und alle diskutieren, darf er das überhaupt? Das ist ein Thema. Das andere sind die Sparmaßnahmen. Im Endeffekt wird jetzt das umgesetzt, was die FPÖ eigentlich im ersten Entwurf gefordert hat. Jetzt regt sich die FPÖ aber fürchterlich darüber auf. Und jetzt sollen Richter eigentlich darüber entscheiden, ob es in Österreich einen Untersuchungsausschuss geben soll. Sind wir eigentlich eine nach hinten gerichtete Republik, dass wir nicht nach vorne diskutieren, sondern nach hinten, und der Papst hat angeboten zu vermitteln zwischen Putin und Zelensky. Vielleicht ist Trump auch dabei, wenn es zu Gesprächen im Vatikan kommt. Also viele Themen, die uns diese Woche bewegt haben. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Johann Gudenus bei uns im Studio.
Grüß Gott.
Ehemaliger FPÖ-Politiker und Unternehmer. Ja, also wie gesagt, Herr Gudenus, JJ, vor wenigen Tagen noch war er der Held, der für Österreich einen riesigen Sieg eingefahren hat, der Österreich international für Schlagzeilen gesorgt hat. Wir haben damals getitelt, danke, wir sind jetzt ESC. Naja, und nur wenige Tage später greift genau dieser Sänger mit einem Interview in der spanischen Zeitung El País ganz tief in den Dreck hinein und fordert den Ausschluss Israels. Und jetzt lauten die Schlagzeilen so. Ja. Diese Affäre bewegt uns. Wie sehen Sie das, was eben JJ gesagt hat? Und vor allem, was ist er jetzt? Ein begnadeter Sänger mit außenpolitischen Spatzenhirn? Oder wie bewerten Sie das?
Also ein Sänger muss ja nicht gleichzeitig ein guter Außenpolitiker sein oder ein Diplomat. Also ich versuche das schon zu trennen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Österreich gewonnen hat. Ich kannte, muss ich ehrlich sagen, ihn und seine Musik vorher überhaupt nicht. Und ich will jetzt auch nicht beurteilen, ob das Lied jetzt toll ist oder nicht. Er hat auf jeden Fall gewonnen. Und das ist einmal eine schöne Sache. Als Patriot freut man sich über sowas, klarerweise. Und auch über die Tatsache, dass dann dieses Event, diese Veranstaltung nächstes Jahr in Österreich stattfinden wird, ist doch was Gutes, weil wir ja wissen, dass solche Veranstaltungen immer eine gute Werbung für das Land an sich sind. Ja, für Wien oder sei es für Oberwart, Wales, wo auch immer das Ganze sein wird, wird man sehen. Wales wäre interessant zum Beispiel. Mal schauen, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wo das stattfinden wird, aber es ist gut für Österreich, weil dann kommt Österreich in den Mittelpunkt und wir sind ein Land, das vom Tourismus lebt und auch in Zukunft immer mehr leben wird müssen, weil ja viele andere Wirtschaftszweige in Österreich hier nicht so gut aufgestellt sind, wie sie eigentlich sein sollten. Und Tourismus ist ein großer, wichtiger Wirtschaftszweig. Einmal zum einen, das heißt Gratulation an den JJ zum Sieg, das ist eine gute Sache. Aber eben ein paar Tage später hat er sich doch irgendwie vom Image her selbst sehr viel weggenommen. Nicht so, dieser Fettnapf, dieser gewaltige. Ich möchte auch differenzieren. Ich meine, dieses Thema hat viele Aspekte. Es muss sich jede Regierung der Welt eine sachliche Kritik gefallen lassen. Das gilt auch für Israel, ganz klar. Ja. Nummer eins. Das muss man außer Zweifel stellen. Und ich finde es auch nicht gut, wenn man jede Kritik plötzlich mit einem Totschlagargument, in dem Fall Antisemitismus, leicht wegkehren kann. Das ist auch unfair in der Debatte und ist eigentlich völlig nicht intellektuell und unsachlich. In dem Fall ist es anders, weil JJ hat nicht in seiner Aussage die Regierung kritisiert hat, sondern in seiner Entschuldigung, sondern mal per se davon gesprochen hat, dass Israel nicht in Österreich und dann auch in Zukunft nicht an diesem Event teilnehmen sollte. Das kritisiere ich schon zutiefst, weil ich finde, dass dieser Geist einer solchen Veranstaltung, egal ob es Kunst, Musik oder Sport, nicht davon getragen sein sollte, was die jeweiligen Regierungen gut oder schlecht machen, wie auch immer, also nicht ins Politische hineingezogen werden sollte. Ich bin auch jemand, der sagt, dass es ein Fehler war, Russland auszuschließen, weil, ja gut, der Putin macht das eine, aber es gibt ja eine Kulturszene in Russland, die ist auch nicht zu verachten, das wissen wir, die gab es immer schon, ja, hat nicht zuerst mit Tschaikowski begonnen. Und finde ich auch völlig ungerechtfertigt, sowas, dann solche Gründe ins Feld zu ziehen, ein Land an der Teilnahme dieses Bewerbes auszuschließen. Das finde ich einfach nicht gut. Und das gilt für Israel genauso. Ja, weil egal, was da unten jetzt passiert, kann man sagen, okay, das ist gerechtfertigt oder das ist überzogen, wie auch immer, ja, sollte es nicht irgendwie das Gebot der Stunde sein, eine Kulturszene auszuschließen, die oftmals meistens damit gar nichts zu tun hat. Ja. Manchmal schon, manchmal nicht, aber das sind Beweggründe, die eigentlich nicht zur Entscheidung beitragen sollten. Und deswegen meine ich, dass er mit diesen Aussagen einfach überzogen hat. Das ist ein, leider selbst als mein junger Mann war sehr unbedarft, aber der Geist im Hintergrund, wenn man auch dann jetzt in Betracht zieht, dieses Like beim Standardartikel, wo eben zwei Israelis getötet wurden von einem pro-palästinensischen Aktivisten, Terroristen, ja, natürlich, Aktivist ist das falsche Wort. Das ist natürlich dann, lässt schon tiefer blicken, was für ein Geist da anscheinend am Werken ist. Und wenn man sich dann genau beobachtet, wie diese LGBTIQ oder wie auch immer das der Quatsch heißt, diese Szene, diese Regenbogen-Ideologie, die fast eine Ersatzreligion geworden ist, sich ja dann auch solidarisiert mit Palästina, aber auch mit Terrorismus. Ja, dann könnte es ja sein, ohne jetzt ihn genau zu kennen, dass das ja diese Blase ist, ja, für die er jetzt auch spricht. Das ist ja nicht in Ordnung. Ja. Und nur ein Satz dazu noch, LGBTIQ, Regenbogen, wir wissen, das ist halt Transgender, alles was halt jetzt divers und dergleichen ist, kämpfen wir auch Rechte von Homosexuellen, gegen Homosexuelle hat niemand was. Ich finde nur, dass man diverse Exzesse nicht dulden muss, wenn es darum geht, junge Leute schon zur Geschlechtsumwandlung zu bewegen. Das hat wieder mit Homosexualität nichts zu tun, sondern es ist ein Eingriff in die Biologie des Menschen. Dass genau jetzt diese Leute, die eigentlich davon leben, dass es Länder gibt, die liberal sind, wo die liberalen Grundrechte großgeschrieben sind, sich aber genau für radikal-islamistische Tendenzen einsetzen, kann ich sagen, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber.
Ja, aber dem 24-jährigen JJ kann man jetzt natürlich eine bestimmte Unbedarftheit.
Natürlich, habe ich ja gesagt.
Ja, das kann man natürlich, absolut, davon kann man ausgehen. Wobei das natürlich auch ein Vorurteil ist. Er hat sich ja zwar entschuldigt, aber so wirklich selbst zu Wort gemeldet hat er sich ja nicht. Aber ja. Es gibt ja in Österreich noch andere, wie zum Beispiel den 86-jährigen Heinz Fischer, immerhin ehemaliger Bundespräsident in Österreich, der ja zwar nicht so explizit, aber doch Ähnliches gefordert hat, erst vor wenigen Tagen.
Ja, der Heinz Fischer ist ja nicht irgendwer, nicht wahr? Das ist sicherlich kein Freund meiner politischen Einstellung, aber er war immerhin Bundespräsident und international auch sehr geachtet, würde ich mal sagen. Und ich kenne jetzt nicht jede Aussage von Heinz Fischer im Detail, aber ich schieße noch mal vorweg, dass jede Regierung der Welt sich prinzipiell sachliche Kritik oder auch unsachliche gefallen lassen muss. Natürlich, im Fall Israel sollte man besonders vorsichtig sein, keine Frage. Aber das alles gleich wegzuwischen, alles sind Antisemiten, ist nicht unbedingt richtig, weil ich glaube nicht, dass der Heinz Fischer ein Antisemit ist. Aber es stimmt doch eines, und da haben wir jetzt wieder unlängst die Statistiken, die vom Bundesministerium für Inneres veröffentlicht wurden. Das Thema Antisemitismus steigt in Österreich, das wissen wir. Und man beschwert sich zu Recht, dass dieses unschöne Phänomen wieder quasi im Wachsen begriffen ist. Aber wenn man genau in die Tiefe geht, wissen wir, dass dieser Antisemitismus ein importierter Antisemitismus ist. Das heißt, dass diejenigen, die sich zwar über die Zuwanderungspolitik der FPÖ beschweren, sind aber die gleichen, die sagen, der Antisemitismus steigt, aber nicht von seitens der FPÖ, sondern seitens der, sagen wir, vielen radikal-muslimischen Leute, die hier meistens Männer, ins Land gelassen werden. Also auch ein totaler Widerspruch. Das heißt, die größte Gruppe des Antisemitismus in Österreich sind Muslime. Das ist einmal festgestellt. Nicht von uns, sondern vom BMI. Die zweitgrößte Gruppe, und da sind wir schon beim Thema, sind Linke. Und erst dann kommen die bösen Rechten. Und trotzdem wird immer in der Öffentlichkeit, ich glaube, das kann man nicht wegleugnen, das Phänomen, dass die Gruppe, die vergleichsweise am wenigsten antisemitisch ist, das gibt es leider überall, und das ist Phänomen ist grauslich, ja, dass die Gruppe immer am meisten hinaufgezogen wird, wenn es das Thema betrifft, nämlich, sagen wir mal, Rechte, ja, oder FPÖ-Anhänger, wie auch immer. Das ist falsch. Die meisten sind die Muslime, die zweiten sind die Linken, und erst dann kommen die bösen Rechten. Und auch das ist eine Debatte, die ich immer gerne führe, weil er das leider von den Medien nicht ganz fair behandelt wird.
Naja, vor allem, was jetzt auch Dominik Knepp, der Chef der Wiener FPÖ, der gemeint hat, im Zusammenhang mit JJ, wehret den Anfängen. Ja. Ist das nicht ein bisschen überzogen?
Na, ich muss ehrlich sagen, John, das ist ja vielleicht, sagen wir so, ich möchte nicht den Vorwurf des Kindischseins einhandeln, aber uns gegenüber ist man auch nicht zimperlich. Ja? Ja, dann heißt es gleich, während der Anfänger und so, nach dem Motto, wir sind jetzt gleich schon im Jahr 1933 oder 38, 39. Das ist eigentlich völlig überzogen, diese Vorwürfe. Aber es müssen sich auch alle gefallen lassen, mit denselben Maßstäben gemessen zu werden. Nicht so? Und wir sehen, anscheinend gibt es in der linken Szene oder auch LGBTIQ oder die ganze Quatsch-Szene, eben Tendenzen des Antisemitismus. Das sieht man in letzter Zeit besonders. Und das, auch diese müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass es vielleicht ein Anfang sein könnte, ein Samenkorn für mehr, das sie nicht wollen.
Ja, trotzdem noch eine Frage hin zu JJ und zum Eurovision Song Contest. Jetzt findet er in Wien statt im nächsten Jahr und viele sorgen sich jetzt eben darum, ob wir möglicherweise, ob der Aussage von JJ nicht überhaupt ausgeschlossen werden können, was besonders absurd ist, denn man sollte sich schon erinnern, was der Vorjahressieger, ein Schweizer, eben gefordert hat. Und der hat damals gefordert, Israel aus dem ESC auszuschließen. Und trotzdem war jetzt die Veranstaltung in Basel eine phänomenale.
Absolut.
Mit einer Israelin am zweiten Platz.
Ja, also der nächste Punkt ist ja auch, dass der JJ ja phänomenal gewonnen hat. Aber eigentlich bis zur letzten Abstimmung hat Israel geführt, ist der Nummer 2 geblieben geworden. Und ist auch die Aussage sehr unsportlich, muss ich sagen. Nicht so? Weil ich meine, die haben sich ja quasi gematcht an der Spitze. Nicht so? Also, und ich finde, das hat eben... Das ist ja irgendwie schon auch ein sportliches Event in dem Fall. Ich sage, ja, unter Anführungszeichen ein kultursportliches Event, weil es ist ein Wettbewerb. Insofern gelten hier irgendwie sportliche Grundregeln. Ja, und es war einfach unsportlich, ja, sozusagen. Weil die Israelis wurden geschätzt von vom Auswahlverfahren. Ich kann jetzt hinterfragen oder nicht, wie das im Hintergrund rennt, aber ja, also Nummer 2. Also, das finde ich einfach nicht gut. Und wenn schon, was ich nicht wusste, danke für den Hinweis, dass der Vorjahresgewinner ähnliche Aussage gemacht hat. Und wenn wir wissen, dass der Vorjahresgewinner, ja, wenn man ihn anschaut, ja auch irgendwie aus dieser Community stammt, dann kann man da schon vermuten, dass es ja nicht nur Einzelfälle sind, sondern anscheinend ein gesamter Gedanke ist. Der aber mal wirklich dann auch genau untersucht werden sollte.
Ja, vielleicht haben beide hochgesungen, aber tief geplappert. Ja,
ja.
Jetzt natürlich einen unglaublichen Bruch in der Diskussion. Ja, wir gehen zurück zu Österreich und vor allem zu den U-Ausschüssen. Ja, es sollen ja viele U-Ausschüsse kommen. Die Causa Pilnacek soll untersucht werden, die Corona-Forderungen sollen untersucht werden. Da gibt es ein Willen, das hin und her. Jetzt sollen Richter darüber entscheiden, welcher U-Ausschuss kommt. Sind wir eigentlich eine nach hinten gerichtete Republik? Sollten wir nicht eher nach vorne diskutieren, als permanent uns mit U-Ausschüssen, die sich über Monate hinweg ziehen und eigentlich nichts bringen, beschäftigen?
Das ist ja die Grundkritik natürlich bei diesen U-Ausschüssen. Wir hatten ja in den letzten Jahren sehr viele. Ich bin ja da quasi auch im Auge des Taifuns gewesen. Ja, das ist, kann man auch so sehen. Natürlich, die Hauptaufgabe der Politik ist, für die Zukunft es besser zu machen. Und zwar immer. Auch wenn man glaubt, man ist schon ganz oben im internationalen Vergleich. Man muss immer danach trachten, noch besser zu werden. Und deswegen ist da eine Zukunftsgewandtheit primär. Keine Frage. Andererseits ist es natürlich ein ganz wichtiger Punkt in der Demokratie, ja, die Kontrollrechte, ja, der Opposition oder die parlamentarische Kontrollrechte. Und das sind natürlich die Urschüsse ein Mittel, ein sehr griffiges Mittel, diese Kontrollrechte auszuüben. Also wir hatten ja nach Ibiza, wo er dann paar Tage später die anonyme Casino-Anzeige eingebracht wurde, wo ich auch mit betroffen war, hatten wir ziemlich bald einen sogenannten Ibiza-Ausschuss, der aber de facto kein Ibiza-Ausschuss war, sondern eigentlich ein Casino-Ausschuss. Und der zweite Ausschuss war wieder ein Casino-Ausschuss. Ich bin also am ersten Tag gesessen, kann mich erinnern, war sehr nervös. Ich habe gewusst, da wirst du mal 3 Stunden gegrillt. Ne? Habe einen Anwalt natürlich dabei gehabt. Ein sehr guter Anwalt, Herr Sackmann. Und war natürlich sehr aufgeregt. Ja. Ich habe gewusst, ein falsches Wörtchen, siehe kurz, nicht wahr, im Nachhinein. Und man ist schon weiter auf einer Anklagebank wahrscheinlich, ne? Auf der ich nie gesessen bin. Nie. Gut, jedenfalls war ich da relativ nervös. Es war der Strache Nummer 1, ich war Nummer 2 und dann war der Herr Klenk. Was der dort gesucht hat, weiß ich nicht, weil das ein Wichtigtuer, der eigentlich mit der Sache überhaupt nichts am Hut hat und keine Ahnung von Tut und Blasen hat, aber hat sich immer gekonnt in Szene setzt, der Herr Klenk. Ist da. Gut, wie gesagt, was er dort gesucht hat, weiß ich wirklich nicht. Jedenfalls war das sehr spannend und dieser Ausschuss ist ja dann fast ein Jahr gelaufen. Dann kam bald der nächste Ausschuss. Und richtig, es bindet natürlich, vollkommen richtig, extrem viel Kräfte und Ressourcen in der parlamentarischen Tätigkeit. Das stimmt. Also eigene Mitarbeiter werden abgestellt, dann hat jede Partei gemäß ihrer Stärke in Ausschüssen halt ihre Abgeordneten und man fokussiert sich ja extrem auf die Arbeit. Doch finde ich den Urschuss, das Thema der FPÖ, schon wichtig, weil, und da gehört auch viel aufgeklärt, die FPÖ hat in den Wahlkämpfen immer gesagt, dass sie sich stark machen wird, dass diese Corona-Zeit zum Beispiel, die soll mit umfasst sein, auch wirklich transparent aufgedeckt wird, was da im Hintergrund gelaufen ist. Und ich glaube, das sind wir den Menschen auch schuldig, weil das war natürlich eine völlig außergewöhnliche Zeit, mit der man kurz davor auch nicht gerechnet hat, wo wirklich auch Grundrechte extrem beschnitten wurden, wo das Volk gespalten wurde, das ist so, ja, ob man es will oder nicht, egal ob man jetzt die eine Seite vertritt oder die andere, aber es war ein Aufeinanderhetzen fast, nicht wahr? Wurde auch befeuert von ÖVP-Politikern, ich wiederhole es immer gerne, die Frau Edstadler, eine Verfassungsministerin oder EU- und Verfassungsministerin, die sagt, dass die eigenen Bürger, die nicht geimpft sind, nicht im eigenen Land leben dürfen. Ich meine, das schießt ja den Vogel ab, nicht? Aber genau auch solche Aussagen sollten da noch genau untersucht werden. Und eben auch das Verhalten des Innenministeriums, das natürlich unter der Führung der ÖVP, die ja seit dem Jahre 2000 mit Strasser begonnen, sich das Innenministerium quasi schon als Privateigentum betrachtet. Wirklich war ein Interruptus, ein kurzer. Ja? Dass dieses Verhalten der ÖVP mit der Inbeschlagnahme des Innenministeriums und dann die Inbeschlagnahme der Bürger seitens diverser beamtlichen Tätigkeiten, dass das genau untersucht wird, ist wichtig. Man kann nicht sagen, dass diese 3 Jahre, wann das plötzlich vergessen sind. Da braucht es eine ehrliche Aufarbeitung. Nicht? Wie es auch in Niederösterreich passiert, aber nur weil die FPÖ mitregiert mit Udo Landbauer, dass hier eben ein Fonds eingerichtet wurde, dass eben diverse Strafzahlungen zurückgezahlt werden. Immerhin. Nicht? Aber jetzt geht es eben darum, das Ganze großflächig und in die Tiefe aufzuklären. Deswegen ist so ein Urschuss, da werden auch andere Fälle behandelt wie Pilnacek, wo auch vieles unklar ist. Es gibt ein Buch von Peter Bilz, den ich jetzt auch nicht als meinen Lieblingsfreund habe, aber er hat zumindest mal geschaut, was los ist und das ist auch nicht schlecht. Ja. Also kann man einiges machen und deswegen ist so ein Urschuss auch wichtig. Und natürlich ist eine Kritik da, vor allem wenn es von der FPÖ kommt und die FPÖ kann es alleine machen, regt sich jeder auf, oh, das kommt von der FPÖ, aber nein, Kontrollrechte sind Kontrollrechte und es ist in einem liberalen Staat mit liberalen Grundrechten und demokratischen Staat einfach wichtig und gut, dass auch im Nachhinein, deswegen ist es davor auf Rückwärtsgewandtheit, aber das muss halt einmal sein, diese Sachen aufgeklärt werden. Auch wenn es vielleicht rechtlich gesehen jetzt keine Wirkung hat, weil ein Urschuss ist kein Gerichtsverfahren, das stimmt. Aber es zeigt zumindest ein Sittenbild auf und es gehört aufgeklärt und es gehört auch den Menschen vor Augen geführt, was da wirklich im Hintergrund gelaufen ist. Das heißt, abschließend, das Parlament sollte natürlich immer schauen, dass in Zukunft es besser gemacht wird. Kann man aber auch nur auf Grundlage machen, diverse Erkenntnisse, die man in Urschüssen aufdeckt.
Ja, und noch ein Thema dieser Woche war der Vorschlag des Vatikans, dass Friedensverhandlungen die Ukraine betreffen, im Vatikan selbst stattfinden soll. Zuerst gab es ja die offizielle Amtseinführung des Papstes in Rom, da ist Bundeskanzler Stocker hingereist und dann eben dieser Vorschlag Trump, Putin, Zelensky, im Vatikan, darüber sollen sie reden, wie es mit der Zukunft der Ukraine tatsächlich aussieht. Was halten Sie von einem derartigen Vorschlag und vor allem, wie kann eigentlich dann die Kirche noch neutral sein?
Naja, also ich finde es mal toll, ehrlich gesagt. Ja. Ich erwarte mir von der Kirche, und ich bin auch ein Mitglied dieser Kirche, eigentlich Friedensbemühungen zu jedem Zeitpunkt. Und jetzt mal hier sich selbst vorzuschlagen als Austragungsort, finde ich eine tolle Sache. Also muss ich ganz offen sagen. Es ist nur witzig, ein Fun Fact, sage ich einmal, dass die großen Friedensbemühungen einmal, auch wenn sie vielleicht nicht von Erfolg getragen werden, was ich nicht hoffe, ich hoffe, das wird schon erfolgreich sein, aber kommen zurzeit aus den USA. Der Trump tritt für Frieden ein und für Rückfahrung der Konflikte und diverser Kriegsherde. Und der neue Papst ist auch ein Amerikaner. Hätte man sich vorher nicht gedacht, dass gerade die Weltmacht, die eigentlich nur Kriege führt, ist ja so. Das kann man offen sagen, ist so. Das meiste Budget hat auch Budgetausgaben hat für Verteidigung und für Angriff, nicht wahr? Das ist ja bekannt weltweit, dass jetzt plötzlich der Proponenten dieses Landes, der Papst kann man jetzt nicht mehr als Amerikaner an sich bezeichnen, aber trotzdem, er kommt von dort, dass diese Bewegungen aus den USA kommen. Ist aber Schönes auch, nicht wahr? Man sieht, dass manchmal auch die Weltpolitik an positiven Überraschungen etwas beitragen kann. Ich hoffe, das Ganze wird in die Gänge kommen. Ich denke mir nur jetzt, ja, das Ganze hat bisher zwischen Putin und Zelensky noch nicht direkt funktioniert, weil eben Putin Zelensky es auch nicht legitimiert ansieht. Er wurde nicht mehr gewählt. Das heißt, das Ganze ist ja schon vor einem Jahr abgelaufen, seine Präsidentschaft. Aber trotzdem wurde er in zweiter und dritter Ebene verhandelt. Es wurde ein Gefangenenaustausch ausgemacht und schon, glaube ich, umgesetzt. Das Ganze geht schon in die richtige Richtung, dauert aber länger als befürchtet. Das ist richtig.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Möglicherweise müssen wir noch in den nächsten Wochen wieder darüber sprechen. Aber Tatsache ist, dass der neue Papst natürlich einen guten Draht zur Administration in Amerika hat, denn sowohl der Außenminister Rubio ist ein Katholik und auch der Vize Chile Vance ein Katholik. Die Frage ist trotzdem, ob er mit dieser Initiative nicht andere christliche Kreise wie die Orthodoxie eigentlich doch ein wenig herausfordert.
Wir werden sehen. Das heißt, der jetzt gerade verstorbene Papst zum Kirill, also zum Patriarchen in Moskau, einen guten Draht aufgebaut in den letzten Jahren.
Und der aber natürlich die Politik Ukraine unterschätzt.
Überhaupt, na gut, aber es ist trotzdem die Gesprächsbasis. Ich meine, das ist ja auch wichtig, nicht wahr? Man muss auch mit der anderen Seite auch reden. Man kommt dann drauf, dass Blickpunkte von anderen Seiten auch zumindest in die Verhandlungsmasse hineingeworfen werden müssen.
Ja, dann danke ich vielmals, Herr Godenus, für diesen Wochenrückblick.
Danke.
Und schönen Abend noch.